Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group.
Irgendwie war da für mich klar, okay, das wird hier nicht mehr für mich weitergehen. Auch so dieses Gefühl von der Angst, nicht wissen, was irgendwie passiert, keine Perspektiven haben. Also das ist ja nichts, was sich mit Einsparmaßnahmen, was besser werden wird wahrscheinlich. Und wenn man vorher schon nicht gesehen wurde, dann wird man auch jetzt nicht gesehen. Also ich glaube, das war so ein Schlüsselmoment für mich, wo ich gemerkt habe, so nee, okay, du musst jetzt was machen.
Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für Journalistinnen in Deutschland. Und heute stellen wir uns die Frage, was eigentlich, wenn wir morgen gekündigt werden?
Die heutige Folge Druckausgleich wird gesponsert vom Kölner Recherchepreis, dem Preis des Kölner Stadtanzeiger und der Lingen Stiftung, der seit 2023 vergeben wird. Aber nur weil ihr nicht aus Köln seid, bitte jetzt nicht weghören, denn der Preis richtet sich an alle journalistischen Nachwuchstalente bis einschließlich 35 Jahre, also vermutlich auch an dich. Es werden Beiträge aus ganz Deutschland prämiert und er wurde ins Leben gerufen für JournalistInnen, die sich in einer Welt voller Meinungen, Meinungswettstreit und vor allem in einer Welt voller Zielgruppenkommunikation dem klassischen journalistischen Grundsatz verpflichtet fühlen. Also, dass wir gründlich recherchieren, bevor wir informieren. Klingt erstmal logisch, aber wir wissen, heutzutage ist das nicht immer selbstverständlich. Deswegen stellt der Kölner Recherchepreis insgesamt 15.000 Euro zur Verfügung, die ihr als erster, zweiter oder dritter Platz gewinnen könnt. Der erste Platz bekommt 7.000 Euro, der zweite 5.000 und der dritte 3.000 Euro. Eingereicht werden können Einzelarbeiten sowie Teamarbeiten. Wichtig ist nur, dass es Audio-, Video- oder Textbeiträge sind. Außerdem muss euer Stück zwischen dem 1. Mai 2024 und dem 30. Juni 2025 in einer deutschen Lokal- oder Regionalzeitung erschienen sein oder auf einer journalistisch unabhängigen Online-Plattform. Alle Infos zur Bewerbung findet ihr in den Shownotes. Wir drücken euch alle Daumen. Bewerben lohnt sich. Ja, und vielleicht kommt ihr ja auf den ersten, zweiten oder dritten Platz und bekommt eine Menge Geld für eure Arbeit.
Ja, gut. Falls sich jemand fragt, wie es uns mental so gerade geht.
Ich würde gerne einsteigen, falls du nichts dagegen hast, indem ich ganz kurz, ich muss ja nochmal kurz was raussuchen. Ah ja, so. Ann-Kathrin Weiß hat mir gerade ein Foto geschickt, ungefähr 15 Minuten vor Beginn dieser Aufnahme. Und es ist ihr Abendessen. Und über dein Abendessen würde ich gerne ein bisschen mit dir reden. Ich glaube nämlich, dass es keine vollwertige Mahlzeit ist. Also wir gehen mal rein. Ich sehe hier ein Aloe Vera Trink. Das ist schon mal räudig. Also ein Aloe Vera Trink, das schmeckt doch nicht.
Doch, das schmeckt.
Dann haben wir hier, also ich sag mal, es gibt jetzt noch eine Hauptspeise und eine Beilage, würde ich sagen. Die Hauptspeise ist ein, also kennt ihr Beefy Carazza? Das in vegan. Aber veganer Mühlensnack Pulled Barbecue, das klingt auch richtig scheiße. Und dazu dann noch ein Zottmonte.
Aber, Luca,
Maxi, das Maxi, Pork. Der Große.
Das Pulled Pork, das wird warm gemacht. Das legst du in die Mikrowelle für eine Minute oder so und dann ist das warm. Und das ist der Shit. Es war das oder Nudeln mit Pesto, weil das war das Einzige, was ich heute zeitlich reinbekommen hätte, bevor wir jetzt hier zu dieser Podcast-Aufnahme sitzen.
Ich habe gar nichts gegessen.
Und das findest du besser?
Ja, besser als das auf jeden Fall.
Und damit guten Abend, willkommen zu dieser Druckausgleich-Folge, in der Ann-Kathrin erstmal für ihr Essverhalten fertig gemacht wird. Luca, so sieht natürlich nicht meine dauerhafte, umweltbewusste und ernährungsbewusste Ernährung aus, sondern das ist das Ergebnis der letzten Wochen für mich.
Das ist traurig.
Das ist ein bisschen traurig, aber es war auch ganz viel Comfort-Food tatsächlich. Ah. Deswegen habe ich es dir auch geschickt und gesagt, ja, okay, ich muss jetzt doch nichts davor essen, weil die Sachen, die ich gefunden habe, die wollte ich dann auch essen. Es ist eine weirde Mischung. Nein, ich bin nicht schwanger, für alle, die es sich fragen. Es ist einfach ehrlicherweise das gewesen, was ich innerhalb von 10 Minuten essen konnte.
Das ist fair. Ich darf dich beglückwünschen auf jeden Fall zur Veröffentlichung deiner Dokumentation, die heute, wenn wir aufnehmen, heute um irgendwann heute Nacht kommt, aber bestimmt auch bei YouTube zu finden ist, gehe ich mal davon aus. Oder in der ARD-Mediathek.
ZDF-Mediathek fast.
Ja.
Aber genau, und das ist auch durchaus einer der Gründe, warum ich so etwas zu Abend esse. Es war irgendwie alles sehr, sehr voll, aber ich bin sehr froh, dass dieses Projekt jetzt einfach rum ist. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, damals, als du noch Filme gemacht hast und noch nicht auf der anderen Seite gearbeitet hast, zumindest in Teilen. Ja, ja. Wenn nach so einer langen Zeit, die du an einem Projekt arbeitest, das dann am Ende wirklich online geht, das ist wirklich ein sehr, sehr süßer und gleichzeitig natürlich auch sehr aufgeregter Moment, weil du wartest auf das Feedback, du bist gespannt, was andere sagen, du bist gespannt, ob es irgendeine Art von Medienecho gibt oder was weiß ich, und freust dich auch einfach nur über Zuschriften, was tatsächlich auch jetzt schon passiert ist, und das ist einfach, das ist nice. Ich wünschte, ich hätte es ein bisschen mehr genießen können und mit einem besseren Abendessen feiern können, als ich es getan habe, aber das ist okay.
Ja, da kam hier die Podcast-Aufnahme dazwischen.
Da kam so eine gewisse Podcast-Aufnahme dazwischen. Ein gewisser Lukas Schmidt-Walz, der gerade in Leipzig sitzt und hoffentlich plant, nachher was Besseres zu Abend zu essen und vielleicht auch gerade eine bessere Work-Life-Balance hat.
Also bei mir gibt es später Chicken Wings, die meine Freundin dann in einer Dreiviertelstunde in den Ofen schiebt, damit sie fertig sind, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das die bessere Nahrung ist. Naja.
Glashäuser, Steine, es ist eine schwierige Situation.
Ja, ja, ja. Aber es ist auch tatsächlich ein schwieriges Thema, und ein Thema über eine Situation, die natürlich im Gegensatz zu dem, was wir hier leben, wirklich, wirklich belastend ist und wirklich schlimm ist. Weil wir können gerade ja, glaube ich, da, auch wenn Arbeit natürlich immer stressig ist oder bei vielen von euch wahrscheinlich, aber auch bei uns hier und da mal krasse Peaks hat, haben wir aber gerade immerhin irgendwie noch einen Job, und wir stellen schon fest, dass sich da irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, ein bisschen so eine Angst breit macht, nicht jetzt bei uns beiden, glaube ich, aber dass man seinen Job vielleicht irgendwann nicht mehr hat. Es geht ums gekündigt werden. Und Ann-Kathrin, als ich mich heute nochmal rangesetzt habe ans Skript, habe ich mir gedacht, du wurdest doch auch schon mal gekündigt. Nicht aus einer Festanstellung, aber zumindest ja aus einer freien Mitarbeit. Kann man da von Kündigung sprechen? Weiß ich nicht. Ich würde das heute für die Folge mal so ein bisschen auch damit betiteln. Aber dir ist das doch schon mal passiert.
Ja, mir ist es schon passiert, und ich würde es tatsächlich auch als Kündigung definieren, weil sehr, sehr viele Leute, die mit mir damals dort gearbeitet haben bei diesem Unternehmen, die haben das im größten Teil Vollzeit gemacht, seit Jahren, seit in meinem Fall 4 Jahren, aber auch durchaus schon seit 20 Jahren. Und entsprechend finde ich schon, dass man in dem Sinne von einer Kündigung sprechen kann. Und tatsächlich hat die Recherche und die Vorbereitung für diese Folge das alles bei mir auch nochmal ein bisschen hochgeholt. Und not gonna lie, das war eine sehr, sehr, sehr belastende Zeit damals. Stell dir vor, ich nehme dich jetzt mal kurz ein bisschen mit in die Situation. Du wirst gebeten, einen Tag vorher am nächsten Tag in einen Call zu kommen, eine sogenannte Town Hall, 12 Uhr. Es sind Dutzende, es sind ganz, ganz viele Namen in der Konferenz, die du selbst gar nicht kennst. Und dann wird innerhalb von 8 Minuten ungefähr erklärt, dass niemand, der dort bislang frei gearbeitet hat, sozusagen fest frei bei einem Privatunternehmen, dort noch weiterhin frei wird arbeiten können, sondern dass es ganz wenige Festanstellungen gibt, um die sich jetzt alle rangeln müssen, die aber natürlich auch open for calls an die Welt einfach rausgegeben werden können.
Ich muss ja auch sagen, also bis jetzt auf den Fall bei dir, habe ich von so großen Kündigungswellen bisher in der Medienbranche relativ wenig gehört. Es ist eher immer so, dass wir darüber berichten, wenn irgendwo Stellen abgebaut werden sollen. Ne, da sieht man dann immer die schönen Fähnchen von Verdi oder von der IG Metall. Also es geht da meistens ja um große Industriebetriebe, die aufgrund schwächelnder Wirtschaft Stellen abbauen müssen. Und dann habe ich jetzt ja aber gehört, jetzt haben wir aber den Fall, dass Anfang des Jahres, und auch letztes Jahr war das durchaus schon Thema, der RBB angekündigt hat, noch in diesem Jahr roundabout 250 Stellen zu streichen. Das sind immerhin 10% der Stellen festangestellt und festfrei, die beim RBB arbeiten. Also das ist eine enorme Summe, die dort wegfallen sollen. Hintergrund ist Missmanagement, schlecht gewirtschaftet, viel zu lang auf dem, in der 13. Etage auf einem sehr schönen Sofa gelegen, man weiß es nicht, ja. Die Wanddeko war auch schön, ja. Aber da habe ich mich gefragt, so zurückerinnert, ich meine, ich bin jetzt seit 12 Jahren oder seit 10 Jahren, ja, machen wir mal einen neuen draus, in dieser Branche irgendwie. Aber ich habe sowas noch nicht mitbekommen bisher.
Ja und nein. Also du hast es ja gerade schon richtig gesagt, 10% der Stellen, das ist schon richtig, richtig viel. Und ich glaube, von solchen Ausmaßen hört man tatsächlich einfach nicht, weil es die in dieser großen Menge einfach nicht gibt. Was es aber schon gibt, sind immer wieder die Berichte darüber, dass Kürzungen anstehen, dass Vollzeitstellen abgebaut werden müssen. Ich habe dir noch ein paar Beispiele mitgebracht. Oktober 2024, der BR muss sparen, 50 Vollzeitstellen sollen gekürzt werden. Dann Gerüchte im Februar 2025, bei ProSieben sollen weitere 500 Stellen abgebaut werden, berichtet das Manager-Magazin. Oktober 2024, SZ, dort möchte man auch verschiedenste kleinere Regionalbüros und etwaiges anderes kürzen. Es heißt, erstmal sollen keine Stellen abgebaut werden. Ob das dann aber nicht doch passiert, gerade mit Menschen, die in Rente gehen etc., das erfahren wir erstmal zumindest in der Berichterstattung nicht. Es liegt aber natürlich nahe, dort wo wir Büros schließen, dort werden wahrscheinlich auch mittel- und langfristig wieder Stellen abgebaut. Beim SR im Mai 2024 Dutzende Stellen sollen abgebaut werden und dann natürlich auch nochmal eine sehr, sehr große Welle, auch wieder öffentlich-rechtlich, MDR April 2024, rund 300 Stellen sollen abgebaut werden, weil insgesamt 160 Millionen Euro eingespart werden müssen.
Um das Ganze jetzt mal in die Bahnen der Folge zu lenken. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass es der Branche nicht mehr so gut geht gerade. Ne? Wir haben aber noch nie über die Konsequenzen dessen, glaube ich, so richtig gesprochen, was das eigentlich für uns bedeuten kann, nämlich, dass man gekündigt werden kann. Und wir haben nicht darüber gesprochen, was das eigentlich mit den Leuten macht. Und wir haben auch nicht darüber gesprochen, wie man sich vielleicht so ein bisschen darauf vorbereiten kann. Mal gucken, wie sehr wir da heute in der Folge drauf kommen. Ich möchte aber erstmal auf eine Geschichte lenken, die, glaube ich, ganz gut darstellt, wie schnell das vielleicht auch manchmal gehen kann. Und zwar kommt diese Geschichte von einer Redakteurin, die anonym bleiben will. Und sie hat in einer Produktionsfirma gearbeitet, ja, und wurde dort gekündigt und mehr oder minder aus dem Nichts.
Im Laufe meiner Anstellung hat das Unternehmen, in dem ich angestellt war, dann eines seiner größten Projekte verloren. Und es war dann relativ schnell klar, dass einige Mitarbeitende gehen müssen. Bis zur finalen Übergabe des Projektes musste ich mich dann also auch schon von vielen meiner KollegInnen verabschieden. Mir wurde in dieser Zeit angeboten, dass ich in ein anderes Projekt wechseln kann und damit meine weitere Anstellung eigentlich gesichert ist. Aber am letzten Projekttag, also zum Monatsende, habe ich im Briefkasten dann trotzdem eine schriftliche Kündigung gefunden. Ja, also da mir in den Gesprächen mit der Geschäftsleitung zuvor noch versichert wurde, dass ich bleiben kann, hatte ich mit dieser Kündigung natürlich überhaupt nicht gerechnet. Also es hatte zuvor ja niemand mit mir darüber gesprochen. Ich hatte also leider keinen guten Plan B oder C in der Hinterhand. Ich war dann praktisch von einem auf den anderen Tag arbeitslos und ja, damit auch erstmal echt richtig überfordert.
Und gefühlt höre ich so eine Geschichte nicht zum ersten Mal.
Ne? Nee, also, auf gar keinen Fall.
Das ist dieses... Mutmaßung, aber ich habe da ja oft dieses Gefühl, ne, dieses, hey, wir sind also cool, ey, und wir trinken Bier zusammen und
es gibt einen Obstkorb.
Wir sind irgendwie Friends gut. Auch und
hier
so.
Hier ist eine Siebträgermaschine.
Hey, auch mit den Chefs, dass solche Momente irgendwie nicht so richtig thematisiert werden, auch mal im Vorfeld, ne, sondern da wird dann eher, ohne jetzt die genauen Hintergründe zu kennen, ne, warum dann doch dieser Switch kam, aber ja, nein, wir halten dich und wir brauchen dich hier, ne, und du kommst in das andere Projekt. Und dann kommt aber eben nicht das Gespräch, das sachliche Gespräch, hey, passen Sie auf, wir glauben, wir kriegen das betriebsbedingt doch nicht hin, stellen Sie sich mal drauf ein. Irgendwie so eine Vorbereitung,
ja,
nee, dann
absolut.
Kommt einfach der fucking anonyme Brief in den Briefkasten. Und ich glaube, dass das auch noch mal mehr mit einem macht, wie eine normale Kündigung eh schon.
Als ich diesen Brief geöffnet habe, habe ich dann auch erstmal geweint. Also aus Überforderung, aus Angst vor der Zukunft und ja davor, wie es so finanziell und so ganz allgemein jetzt weitergehen soll. Dieses Gefühl ist dann relativ schnell und fließend in Frustration und Wut übergegangen. Also so sehr ich in dem Moment versucht habe, irgendwie Verständnis für diese schwierige finanzielle Situation meines ehemaligen Arbeitgebers aufzubringen, die eben durch den Verlust dieses Projektes entstanden ist, So enttäuscht und wütend war ich auch über diese ganze Art und Weise, wie mit mir und auch mit einigen meiner ehemaligen KollegInnen da umgegangen wurde in diesem ganzen Prozess. Also so nach über 2 Jahren einfach so eine wortlose Kündigung zu erhalten, das war schon echt hart. Und das hatte für mich auch überhaupt nichts mit Wertschätzung zu tun. Mir wurde im Nachhinein noch ein persönliches Gespräch angeboten, das habe ich aber abgelehnt. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich gar keinen Bedarf für irgendeine Aussprache, in der ich dann eine halbherzige Entschuldigung von Seiten der Geschäftsleitung noch bekomme.
Und das war auch mein allererster Gedanke, als ich gerade den Ton gehört habe. Wie wertlos ist alles, was dann danach kommt, wenn das die Form der Kommunikation ist? Ein Brief im Briefkasten, nachdem sie auch noch dort gearbeitet hat, nachdem sie noch bis zuletzt, und da würde ich dann sogar, wie gesagt, ohne dass wir die Situation kennen, aber fast schon auch eine perfide Strategie vermuten, dass sie. Dass die Personen eben noch bis zum Ende noch richtig durchballern und motiviert sind und alles dafür geben und ja vielleicht auch einfach in so einer Angstsituation sind, dass sie spüren, wenn ich nicht jetzt 120% gebe, dann gehöre ich eben zu den 80, 90, wie auch immer Prozent oder auch nur 30%, die vielleicht gehen müssen. Da gehen wir einfach respektlos mit Menschen um. Und das ist dann auch egal, ob die Produktionsfirma, ob ein Arbeitgeber, ob ein Medienhaus da einschätzen konnte und 100% kontrollieren konnte, was passiert und was kommen wird finanziell. Man kann misswirtschaften, man kann Aufträge verlieren, das ist alles in Anführungszeichen okay, aber sei kein Arschloch. Das ist relativ simpel. Und ich habe auch die Vermutung von dem, was wir so gehört haben, das passiert sehr, sehr häufig, dass die Menschlichkeit am Ende dann doch auch mit wegrationalisiert wird.
Als ich diesen Ton zum ersten Mal gehört hatte, habe ich mir auch wieder gedacht, ich glaube, die Konsequenz ist da auch, auch wenn du das Gefühl hast, alles ist super. Also ich möchte jetzt nicht
Mach uns alle
eure
paranoid,
zwischenmenschlichen
Luca. Auf
Beziehungen.
geht's.
Nee, ich möchte nicht eure zwischenmenschlichen Beziehungen mit euren Vorgesetzten irgendwie komplett in Frage stellen. Bitte, ne? Also das kann auch schon alles ganz cool sein. Ich will nur einmal mehr daran erinnern, am Schluss geht es hier um Wirtschaftlichkeit und um Gewinne und auch das ist die Aufgabe eines Chefs und dann kann aus dieser zwischenmenschlich guten Beziehung vielleicht auch sehr schnell irgendwas sehr Blödes werden und ich möchte eigentlich nur dafür sensibilisieren, mich, wie auch vielleicht euch da draußen und dich an Katrin, auch wenn alles ziemlich cool läuft, ist nicht verkehrt, schon weit vor einer absehbaren Kündigung irgendwie einen Plan B im Kopf zu haben. Ne, du kannst jetzt nicht schon die ganze Zeit bei anderen Stellen anklopfen, das geht natürlich nicht, aber zumindestens irgendwie eine Strategie vielleicht für sich haben und die entwickeln in den Zeiten, wo alles gut ist. Weil wenn alles erstmal den Bach runtergeht und es einem dann scheiße geht, zu Recht scheiße geht, sich dann aufzuraffen, dann hinzuhocken und dann mit einer Strategie zu starten, ich glaube, das ist hart.
Ich bin jetzt lustigerweise auch gerade in einer Situation, wo ich wieder auf einen Vertrag warte und ich denke mir die ganze Zeit, uiuiui, ob dieser Vertrag wohl kommt. Natürlich, also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er kommt. Aber de facto rücke ich immer weiter näher an das Datum heran und ich weiß aus Erfahrung, da sollte langsam ein Vertrag im Postfach sein. Und das wirst du nicht mehr los. Deine Emotionen, dein Körper, die erinnern sich auch daran, weil du ja komplett unter Stress stehst und das können sehr häufig dann auch wiederum Außenstehende, habe ich auch gemerkt, nicht 100% nachvollziehen und sagen dann einfach sowas wie, ja, okay, dann bewirb dich halt einfach. Nein, so einfach ist es nicht. Das macht was mit dir. Und das haben wir auch noch von mehr Leuten gehört als nur dieser Redakteurin. Wir haben auch mit jemandem gesprochen, der im MDR arbeitet und auch von diesen Ankündigungen betroffen war. Er hat sehr, sehr gut mitbekommen, wie sich das Ganze entwickelt hat und auch, wie sich danach, selbst wenn du bleibst, deine Gefühlslage einfach dauerhaft verändert.
Das Bekanntwerden der Kürzungspläne hat auf jeden Fall viel Unruhe ausgelöst. Das war ein paar Monate vor den Landtagswahlen und eine Zeit, in der man also als Redaktion sich auf jeden Fall nicht zu viel mit sich selbst beschäftigen sollte. Aber das ging mir einfach ein Stück weit nicht anders. Die Stimmung war sehr schlecht. Es gab viel Unverständnis über die Entscheidung. Es gab Kolleginnen, die Zukunftsängste hatten und man hat sich gefragt, ob man die Qualität der Berichterstattung auch aufrechterhalten kann, wenn die Kürzungen kommen. Die wurden dann zum Glück zum größten Teil zurückgenommen. Aber für mich persönlich ist das Vertrauen in die Jobsicherheit schon nachhaltig beschädigt und das ist kein schönes Gefühl.
Wer sagt dir, wenn du gekündigt wurdest, wenn du verarscht wurdest vielleicht, wenn du auf jeden Fall nicht wusstest, was als nächstes passieren wird. Wer sagt dir, wenn du bei dem Unternehmen bleibst, dass das nicht nochmal passiert? Wer sagt dir, dass nicht in 1, 2, 3 Jahren, wenn es nochmal schlecht läuft, wenn Aufträge verloren werden, wenn Auflagen sinken, dass du dann nicht doch die nächste Person bist, die gekündigt wird? Mir persönlich hat damals niemand diese Sicherheit gegeben. Und deswegen war für mich auch die Entscheidung ganz eindeutig. Da soll erstmal die Führungsperson kommen, die mir dann sagt, ja, wir haben euch alle gerade gekündigt oder wir haben eure Aufträge beendet und wir machen das nicht nochmal.
Ich habe mit jemandem länger gesprochen, mit einer Journalistin, die auch rausgeflogen ist aus einer fest freien Tätigkeit. Das ist ja immer noch ein bisschen was Besonderes, ne, weil da hat man dann auch gar nicht so viel Rechte, wie wenn man fest angestellt ist. Und zwar habe ich gesprochen mit Marlina Florentine Sternberg. Sie ist Journalistin, sie ist Moderatorin, sie ist Reporterin, sie ist Hostin, sie ist Redakteurin, sie ist Autorin, sie ist Formatentwicklerin, sie ist VJ, sie ist Cutterin, sie ist TikTok-Expertin. Ihr kennt sie vielleicht von Follow Me Reports. Da ist sie immer wieder vor der Kamera zu sehen. Hauptsächlich war sie die letzten paar Jahre, aber bei einer großen öffentlich-rechtlichen Anstalt. Ich lasse sie da mal selber sagen, bei welcher. Und ist auch mehr oder minder aus dem Nichts dort rausgeflogen und hat uns mal erzählt, was das eigentlich mit ihr gemacht hat, was jetzt ihr Plan B ist und ob sie den schon immer hatte oder ob der jetzt vielleicht auch jetzt erst entstanden ist. Marlina, was ist passiert? Ich sehe nur, irgendein Streaming-Anbieter hat dir ein Jahr Streaming geschenkt. LinkedIn Deutschland kommentiert unter deinen Beiträgen und gleichzeitig ist alles irgendwie ziemlich scheiße, offensichtlich. Was ist passiert? Achso, ich muss direkt nochmal unterbrechen. Ich bin super außer Atem, weil genau als wir angefangen haben, hat der Postbote geklingelt. Da bin ich runtergerannt, habe mehrere Pakete nach oben getragen und bin dann hier wieder reingesprintet ins Zimmer, in mein Studio und habe das hier gemacht. Und zu diesem Hintergrund, das muss ich wahrscheinlich auch nochmal in Kontext setzen, weil das nicht alle gesehen haben. Tatsächlich hat Marlina sehr viel öffentlich über den Prozess der Kündigung geschrieben, bei LinkedIn und Co. Und tatsächlich hat Wow, der Streaming-Anbieter, jetzt ein Jahr.
Das habe ich auch gelesen.
Kostenlos Streaming geschenkt. Fand ich witzig.
Ja, das würde ich als Trostpreis, glaube ich, hat man das. Oder Teilnehmerurkunde hat man das bei den Bundesjugendspielen genannt. Aber ja, good for her. Sind gute, ich glaube, HBO-Serien.
Ja, ich wurde das erste Mal in meinem Leben gekündigt. Man darf ja eigentlich nicht gekündigt sagen, wenn man nicht fest angestellt war. Ich war fast 6 Jahre lang, beziehungsweise 5,5, aber 6 Jahre sagt sich irgendwie besser, bei einer Landesrundfunkanstalt und das ist jetzt vorbei. Und das ist ein ziemlich Kackgefühl, wenn man da einfach so lange war, auch irgendwie so viel erlebt hat dort und trotzdem, trotz des Erlebten, daran festgehalten hat, weil man das einfach gerne wollte. Und das jetzt einfach für einen entschieden wurde, dass man geht.
Ich kann mir vorstellen, das ist nicht schön, ne? Wenn man das irgendwie nicht selber in der Hand hat, sondern man plötzlich so rausgekickelt wird. Da stellt man wahrscheinlich auch ziemlich viel in Frage.
Ja, total. Also für mich war es jetzt auch das allererste Mal. Ich habe jetzt in meinen 11 Jahren Arbeitserfahrung schon in einigen Firmen und so weiter irgendwie gearbeitet, aber das Längste, dass ich halt irgendwo war, war halt dort, in verschiedenen Projekten letztendlich auch. Und das führt dann natürlich dazu, auch wenn das gar nicht der Fall ist, dass man seine komplette Arbeit, die man irgendwie die letzten Jahre in dem Projekt gemacht hat, komplett in Frage stellt, so, scheiße, bin ich überhaupt so kompetent, wie ich mich einschätze? Werde ich hier noch weniger appreciated, als ich es eigentlich dachte? Das macht natürlich auch voll was mit dem Selbstbewusstsein. Es sind halt so ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Auf der einen Seite wollte ich auch selbst gehen, weil ich wusste, so geht das jetzt hier irgendwie nicht mehr weiter für mich, weil mir das auch selbst nicht gut getan hat. Ich glaube, ich sitze da seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren mit starken Depressionen, komme morgens nicht aus dem Bett, kann mich zu gar nichts aufraffen. Also so mentale Gesundheit ist da wirklich komplett flöten gegangen.
Da ganz kurz auch nochmal eingehakt, das ist, finde ich, nämlich tatsächlich auch noch ein Faktor, der bei diesem Thema Kündigung, glaube ich, auch nochmal richtig hart reinkickt. Wenn man schon länger in einem Laden war, und auch das kenne ich, dass einem dass einem dann oft, ne, man hat ja selber auch Ambitionen und will was erreichen in einem Laden und strengt sich da auch an und steht vielleicht auch sogar die ein oder andere Scheißsache durch oder wie im Fall von Malina auch Dinge, die auch einfach psychisch absolut nicht gesund sind, weil man aber halt denkt, irgendwann komme ich da, irgendwann kommt meine Zeit. Und ich kenne das auch, dass mir das auch ganz oft so bestätigt wurde von Vorgesetzten. Ey, jetzt zieh noch mal durch. Wir haben hier da noch dann was ganz Großes für dich und dann wird's richtig gut, ne? Und wenn das, glaube ich, auch mal passiert und dann kommt die Kündigung. Ja. Was waren denn die Gründe konkret, warum du keinen Schlussstrich gezogen hast, wenn doch eigentlich alles scheiße war?
Ich glaube, ich wollte es halt so gerne. Ich wollte, dass es funktioniert zwischen uns. Und zum Teil hat es ja auch gut funktioniert. Und dann sind aber immer wieder so Sachen passiert, die halt richtig reingeschissen haben. Also so von heute auf morgen wurde zum Beispiel ein Projekt einfach beendet, wo wir auch krass vorher noch gegaslightet wurden und gesagt wurde, so, ihr braucht euch keine Sorgen um eure Jobs machen. Also es ist halt leider, so viele Vorteile ich auch in diesem festfreien Konstrukt sehe, hat es halt auch viele Nachteile. Und leider, und ich glaube, das zieht sich durch alle Landesrundfunkanstalten, wird hier und da einfach mit den Festfreien nicht so gut umgegangen, weil ich glaube, dass halt Festangestellte oft vergessen, wie es als festfreie Person ist, weil sie halt auch schon relativ lange irgendwo in ihren festangestellten Positionen irgendwie sitzen. Ja, ich habe, also, und das muss ich ganz klar sagen, das Projekt, wo ich die letzten fast 4 Jahre war, das habe ich sehr geliebt. Von den Themen, von meinen KollegInnen, von auch letztendlich meinen Tätigkeiten. Und deswegen habe ich da auch so festgehalten, weil klar, das war auch irgendwie bequem, sage ich ganz ehrlich. Ich habe damit meine Miete irgendwie finanzieren können und Katzenkrankenversicherung und die Fixkosten, die irgendwie alle jeden Monat anfallen. Also ich habe schon da auch sehr in der Bequemlichkeit gesessen. Aber auf der anderen Seite habe ich dieses Projekt einfach extrem geliebt und wir waren halt auch zum Teil wirklich sehr erfolgreich. Wir haben den Grimme Online-Preis gewonnen. Das sind alles so Sachen, die mich natürlich irgendwie da gehalten haben. So. Und natürlich habe ich immer die Hoffnung gehabt, irgendwo vielleicht dann doch mal gesehen zu werden. Und dass Leute vielleicht mal sehen, ah, guck mal, die macht hier irgendwie Sachen für Funk vor der Kamera. Sollten wir nicht sie auch bei uns mal irgendwas vor der Kamera machen lassen? Und ich habe auch ich weiß nicht, von einem Dreivierteljahr oder so, auch wirklich mal aktiv Leuten in Führungspositionen gesagt, so, ey, guck mal, das und das mache ich eigentlich. Warum mache ich das nicht hier? Ja, es war halt wirklich einfach immer so diese Hoffnung, okay, da kommt noch irgendwas Neues. Die müssen doch jetzt mal mehr digitale Sachen machen.
Jetzt, wo du auch quasi diese Erfahrung gemacht hast, ne, du hast gepokert und du hast verloren, so, ne, kann man ja einfach mal so benennen. Du hättest natürlich auch gewinnen können, ne? Und deshalb ist ja schon auch die Frage, jetzt mit der Erfahrung, die du da gemacht hast, sind das vielleicht auch Dinge, die man mal durchstehen muss? Also muss man vielleicht auch mal irgendwie durch die Scheiße gehen, um irgendwo in irgendeinem Laden Karriere zu machen? Und wo gibt's aber vielleicht auch klare Grenzen? Was würdest du sagen?
Also ich glaube, man sollte auf gar keinen Fall irgendwie alles akzeptieren und auch für sich einfach nicht akzeptieren. Ich glaube, ich habe zu lange meine Situation, in der ich irgendwie festgesteckt habe, für mich selbst akzeptiert. Also das muss ich ganz klar sagen. Ich glaube tatsächlich, dass es einem vielleicht gerade auch Perspektiven eröffnet, was man in Zukunft nicht mehr haben möchte und was man in Zukunft nicht mehr akzeptieren möchte. Aber ich dachte, um ehrlich zu sein, dass ich das schon durch hatte. Also weil ich habe halt auch mal in einer Firma gearbeitet, da war das Gehalt so niedrig, dass man gerade die Miete zahlen konnte und dann gab's aber halt einen Obstkorb und einen Bierkühlschrank. Also so typisch halt Startup, ne? Und ich glaube schon, dass man an solchen Erfahrungen auch wachsen kann, aber ich glaube in der Fülle an Erfahrungen, die ich gesammelt habe, war es einfach too much. Weil letztendlich, ganz ehrlich, mir geht's schon seit Jahren mental nicht gut und ich glaube, dass tatsächlich auch mein Job da einen großen Faktor irgendwie gespielt hat. Nicht nur, auf gar keinen Fall. Und ich habe da ja auch coole Sachen machen dürfen und coole Sachen erlebt, auf jeden Fall, ne? Also ich will das überhaupt gar nicht alles so schlecht reden. Und ich habe ganz tolle Leute kennengelernt und Freundschaften geschlossen und bin auch super gewachsen. Aber letztendlich hätte ich es mir natürlich alles ein bisschen anders gewünscht.
Ich würde das mal ergänzen, so aus meiner Sicht. Sobald ich das Gefühl habe, und das muss man auch monitoren, wenn man das kann, ich glaube, das ist auch nicht so einfach, wenn man das Gefühl hat, das schadet Gehirn gerade bei einer Gesundheit, ob psychisch oder ob physisch in irgendeiner Form, ich glaube, dann ist das etwas, was man nicht durchstehen sollte, weil das wird höchstwahrscheinlich dazu führen, dass man in seiner Karriere nicht großartig weiterkommt, sondern irgendwann einfach an einen Punkt kommt, wo man nicht mehr kann. Was ich aber durchaus schon glaube, ist, dass wenn man etwas erreichen will in irgendeiner Form, in irgendeinem Laden, keine Ahnung, ich bin irgendwann Intendant vom RBB, jetzt mal ganz ein sehr realistisches Ziel.
Dann, du, da habe ich mich auch gesehen.
Ja, naja, ich glaube dann, oder keine Ahnung, ich werde jetzt Host von Format XY irgendwann, wo ich jetzt gerade Redakteurin bin. Ich glaube, dann muss man wahrscheinlich auch leider Gottes gewisse Dinge aushalten, zum Beispiel, dass man halt einen beschissenen Chef hat oder so, der einen nervt und der blöd ist und auch vielleicht keine Ahnung hat und man sich die ganze Zeit fragt, wie zum Fick bist du da eigentlich hingekommen? Und muss aber, wenn man das tut, sich schon ganz krass beobachten, glaube ich, weil ich glaube, das kann auch sehr schnell ganz, ganz anders enden und der Job ist dann halt eben doch nur ein Job und nicht das Leben. Also, ich habe selber noch nie bei in so einem großen Haus gearbeitet mit so viel mit, doch, obwohl, das stimmt nicht ganz. Ich arbeite tatsächlich mittlerweile in einem sehr großen Unternehmen, ist das falsche Wort, weil es ist tatsächlich öffentlicher Dienst, aber quasi in einer Einrichtung mit sehr, sehr vielen Leuten und das gibt mir ein unfassbares Gefühl der Sicherheit, weil ich mir die ganze Zeit denke, dieses Schiff ist too big to fail, was soll mir hier schon passieren, ich werde hier nicht rausfliegen. Hast du damit gerechnet? Also bei so einer großen Anstalt gekündigt zu werden, rauszufliegen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, als festfreie Person muss man leider immer damit rechnen, dass einem Schichten gekürzt werden, dass Projekte plötzlich eingestellt werden und man dann auch arbeitsrechtlich nicht abgesichert ist. Also das habe ich ja auch schon erlebt. Ich habe nicht das Gefühl, dass man sich da besonders sicher fühlt. Ich glaube, dass ich mich tatsächlich dort in dem Projekt, wo ich gearbeitet habe, dachte, ich könnte mich in der Sicherheit wiegen, aber letztendlich konnte ich das doch nicht. Aber ich glaube, dass das Grundgefühl eher ein anderes ist, auch gerade, wo man halt weiß, okay, da muss halt richtig viel Kohle eingespart werden.
Hast du dann dir schon angefangen, ein Plan B zu überlegen? Weil jetzt, wenn ich, also ne, ich kenne jetzt ja nur deine Beiträge auf LinkedIn, und Insta und da wirkt es ja schon so ein bisschen, dass du jetzt erstmal so vor so einem Loch stehst und jetzt erstmal gucken musst, wie du das füllst. War das einfach ein falscher Eindruck? Und du hattest da schon Ideen und Pläne oder war das nicht so da?
Also ich arbeite tatsächlich schon wahrscheinlich seit einem Dreivierteljahr oder so an der Exit-Strategie. Für mich war ja klar, dass eigentlich ich jetzt hier endlich mal einen Schlussstrich ziehen muss. Nur ich habe meinen Arsch nicht hochbekommen. Und ich meine, du weißt wahrscheinlich selbst, so viele Jobs, die auch ausgeschrieben sind, gibt es momentan nicht. Also tatsächlich die irgendwie potenziell da gewesen wären, auf die ich mich hätte bewerben können. Ich glaube, das waren halt wirklich echt nur eine Handvoll. Ich habe mich auch beworben, ne? Also ich hatte letzten Sommer ein Bewerbungsgespräch zum Beispiel. Ich habe mich auch, bevor ich jetzt gekündigt wurde und überhaupt das Gespräch angesetzt wurde, tatsächlich auch schon auf Sachen beworben. Weil ich glaube, als halt irgendwie klar war, okay, hier müssen mindestens 250 Leute eingespart werden. Ich habe noch direkt an dem gleichen Tag auf LinkedIn gesagt, so ey, so wer irgendwie einen Job hat, so ne, weil irgendwie war da für mich klar, okay, das wird hier nicht mehr für mich weitergehen. Oder das wird nicht mehr besser werden in dem Falle. Auch so dieses Gefühl von der Angst, nicht wissen, was irgendwie passiert, keine Perspektiven haben. Also das ist ja nichts, was sich mit Einsparmaßnahmen, was besser werden wird wahrscheinlich. Und wenn man vorher schon nicht gesehen wurde, dann wird man auch jetzt nicht gesehen. Also ich glaube, das war so ein Schlüsselmoment für mich, wo ich gemerkt habe, so nee, okay, du musst jetzt was machen. Und ich habe mir auch schon vor Monaten tatsächlich, habe ich mit meinem Partner so die Exit-Strategie besprochen, so okay, und vielleicht ist es einfach sinnvoll, wenn ich mir festlege, ab März bin ich raus und dann versuche ich es erstmal als Freelancer. Also ich hatte diese Ideen, nur ich habe sie halt nicht umgesetzt und jetzt wurde ich quasi gezwungen, sie umzusetzen. Aber das hat mir natürlich auch irgendwie relativ schnell eine Klarheit gegeben, zu sagen, okay, nee, ich werde das jetzt erstmal als Freelancerin probieren und wenn es nicht klappt, kann ich mich immer noch auf Vollzeitstellen bewerben. Aber ja, dadurch, dass ich auch vorher schon irgendwie als Freelancerin gearbeitet habe nebenher, ist es jetzt auch nicht so komplett neu, was halt irgendwie ein bisschen blöd ist. Man kriegt halt als festfreie Person keine Abfindung oder sowas und ich werde auch kein ALG bekommen, weil das müsste ich sofort wieder zurückzahlen wegen Nebeneinnahmen, ne? Ich glaube, es ist viel eher so dieses Gefühl von, das fühlt sich verdammt scheiße an, weil ich die Entscheidung einfach gerne selbst getroffen hätte und sie ja eigentlich schon getroffen hatte, nur es einfach nicht durchgezogen habe. Ich bin aber relativ zuversichtlich eigentlich, was so die nächsten Monate oder sowas, das wird schon.
Ja, ja.
Und manchmal braucht man einen Arschtritt, also, und den habe ich bekommen.
Ich finde, das ist aber auf jeden Fall, also es ist schön, dass du uns davon berichtest, weil ich glaube, das ist schon auch ein kleiner Arschtritt für alle anderen, die das jetzt irgendwie hören, ne, die vielleicht sich jetzt, ich meine, wir wollen ja keine Panik stiften, aber es ist ja schon, also die Branche verändert sich, darüber reden wir hier auch regelmäßig und ich glaube, es ist wichtig, gerade als junger Mensch, der dann auch mal in so einer Kündigungswelle, gerade bei so operativen Kündigungen, halt ganz vorne mit dabei steht, weil du bist noch nicht so lange im Unternehmen und es ist leichter, dich zu kündigen, als jemand, der seit 30 Jahren da ist, ne? Einen Plan B zu haben.
Also ich glaube tatsächlich, dass gerade in den Zeiten, und das betrifft ja aber auch nicht junge Leute, also nur junge Leute, nee, ne? Also gerade wenn man auch überlegt, dass Sendungen eingestellt werden im Linearen und so weiter und so fort und das wahrscheinlich durch alle LRAs sich auch durchzieht, ich glaube, da sind ganz viele Leute, die halt irgendwie sich aktuell damit auseinandersetzen, oh verdammt, was mache ich denn wenn? Aber ich glaube, es ist auch ganz gut, sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen und irgendwie eine Strategie zu haben.
Vielen, vielen Dank dir, dass du uns da so einen kleinen Einblick gegeben hast, auch vor allem in deine seelische Welt, was das auch einfach mit einem macht, ne? Wenn so etwas passiert, ich glaube, hoffentlich haben die meisten das selber noch nicht erlebt. Und wenn ihr das erlebt, dann habt ihr vielleicht diesen Podcast gehört, dieses Interview und merkt, okay, ich bin da gar nicht alleine irgendwie.
Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, dass man einfach nicht alleine damit ist. Und aber auch, dass das natürlich wirklich eine, egal was jetzt der Grund ist, ne, auch wenn man vielleicht selbst letztendlich irgendwie dran schuld ist und irgendwas total Blödes gemacht hat, das fühlt sich trotzdem verdammt blöd an und da darf man auch einfach erstmal sich Zeit für sich nehmen und gucken, okay, wie komme ich irgendwie wieder auf die Beine, dass es mir wieder ein bisschen besser geht, weil das macht was mit einem, macht was mit dem Selbstbewusstsein, das lässt einen komplett zweifeln an dem, was man die letzten Jahre an Zeit und Energie da rein investiert hat und es ist, glaube ich, einfach wichtig, das anzuerkennen, weil es klingt irgendwie immer so ein bisschen, ja, ja, ich wurde gekündigt, aber da spielt natürlich noch viel, viel mehr mit. Und ja, das ist ein krasses Gefühl der Ablehnung, was ich so vorher auch noch nicht hatte.
Ich fand einen Aspekt super wichtig von Marlina nochmal zu erwähnen und das vergessen wir, glaube ich, auch öfters mal bei Druckausgleich. Natürlich, wir sind ein Podcast, der sich vor allem mit der jungen Perspektive auf den Journalismus, auf die Medienbranche auseinandersetzt. Aber gerade auch in unserer letzten Podcast-Folge, haben wir ja mit Carlotte Pro auch sehr viel nochmal darüber geredet und versucht hat, den Fokus darauf zu legen, dass es nicht Generation versus Generation sein muss. Es muss kein Gegeneinander sein. Und jemand, der vielleicht mit 50, 55 wegrationalisiert wird, die Stelle wegrationalisiert wird, der dort gekündigt wird, an so eine Person, da kann man sich vielleicht sogar daran wenden. Man kann vielleicht mit der darüber reden sogar. Man kann sich da auch ein bisschen Orientierung suchen, weil die Chancen stehen gut, dass selbst wenn die Person in dem Moment davon nicht betroffen ist, dass es Kollegen und Kolleginnen gibt, egal ob in einem Verlag, in einem Medienhaus, in der Lokalredaktion oder bei, keine Ahnung, einem Politikmagazin, dass jemand nachempfinden kann, wie es dir gerade damit geht, weil die Person es einfach schon mal selbst durchgemacht hat oder schon, ja, auch einfach andere dabei schon öfters leider beobachten musste oder so. Und ich finde, da sich auch daran zu erinnern, dass man damit, und ich finde, sich daran zu erinnern, dass man damit nicht alleine ist, füreinander auch da zu sein, diese menschliche Seite dieser ganzen Scheiß-Thematik sozusagen und dieser Scheiß-Situation, anders kann man es ja nicht nennen, das war ein guter Reminder nochmal für alle, die vielleicht auch momentan in so einer Lage sind. Und da sich vielleicht dann sogar auch jemandem anzuvertrauen, kann eine echte Chance sein, einen Perspektivwechsel hinzubekommen und dann vielleicht eben nicht zu lange zu bleiben und nicht selbstbestimmt zu gehen.
Und diese Gespräche gerade mit älteren KollegenInnen, die können ja auch helfen bei so einer rechtlichen Bewertung des Ganzen, ne? Also man vergisst da, glaube ich, häufig als junger Mensch, und da schließe ich mich auch total mit ein, was rechtlich eigentlich alles sein muss für eine Kündigung, ne? Also das hängt natürlich auch total von euren Anstellungsverhältnissen ab, ist auch total individuell, das hängt auch viel davon ab, was in euren Verträgen steht, aber ältere Leute, die haben da vielleicht nochmal ein bisschen mehr einen Blick drauf, die haben noch ein bisschen mehr diese Corporate-Denke, ne? Und wissen dann vielleicht auch, was man da denn noch tun kann. Und mein Tipp ist da auch einfach schon nochmal vor einer Kündigung, wie gesagt, in den guten Zeiten, mal zu prüfen, was steht eigentlich in meinem Vertrag? Gibt es da Möglichkeiten nach Abfindungen? Was sind da die Kündigungsfristen? Und wenn man sich diesen Vertrag durchliest, auch einfach mal gucken, ob da was drinsteht, was da eigentlich gar nicht stehen darf, weil es überhaupt nicht rechtens ist. Oft hat man irgendwie so alte Vertragsmuster, die dann da hergenommen werden, die schon längst nicht mehr mit geltendem Arbeitsrecht übereinstimmen, und dann stehen da Dinge drin, die muss man dann aber halt auch einfordern, ne? Die muss man selber prüfen. Oft wissen, glaube ich, eure Chefs gar nicht, dass das vielleicht auch gar nicht mehr geht, was da so drin steht. Und da geht es beispielsweise auch um das Thema der Kündigungsfrist schlussendlich, ne, was ja auch ein ganz entscheidender Faktor ist, wenn es darum geht, okay, wie geht's jetzt dann auch eigentlich weiter? Oder auch so Fragen, muss ich denn in der Kündigungsfristzeit dann auch noch zur Arbeit kommen, ne? Und solche Sachen, also ja, musst du, aber das sind dann Dinge, ne? Oder kann ich mir vielleicht auch einfach einen gelben Schein holen? Ja, kannst du. Die man da dann irgendwie vielleicht sich mal so ein bisschen durchdenken muss oder sollte, bevor es vielleicht und hoffentlich nie dazu kommt, dass man dieses Wissen dann braucht.
Am Ende des Tages ist gekündigt werden ja auch einfach etwas, das hat Marlina ja sehr gut beschrieben, was viel mit dir selbst macht. Und ich hatte auch damals, als ich gekündigt wurde, das Gefühl, mein Gott, ich hätte doch nicht noch mehr geben können eigentlich, und meine Fortschritte in diesem Team, in diesem Unternehmen hätten doch nicht noch viel größer sein können von dem, woher ich komme und den Möglichkeiten, die es in meiner Position oder in dem Team eben gibt, an meinem Standort. Und sich dann auch aktiv mit anderen zu connecten, um da auch die Perspektive zu bekommen. Es geht eben nicht um dich als Individuum, sondern es geht um eine Strategie, die durch und durch wirtschaftlich geplant, kapitalistisch und so weiter einfach ist, sich daran zu erinnern, dass du eben von, keine Ahnung, den 5%, die bei der Medienholding Süd abgebaut werden, dass du da einfach immer noch ein Mensch drin bist. Dieses Gefühl auch zurückzubekommen, das ist unfassbar wichtig. Und das kannst du auch, und das fände ich sogar gut, wenn es verpflichtend wäre, ehrlicherweise, wenn es Mitarbeitergespräche gibt. Also nicht nur, wenn du gekündigt wirst oder wenn die Zeiten hart sind, sondern ich weiß es zum Beispiel sehr zu schätzen, dass mein aktueller Chef beim SWR jedes Jahr Jahresmitarbeitergespräche plant. Und wir könnten die wahrscheinlich auch, wenn wir wollten, häufiger sogar noch einfordern. Aber zumindest einmal im Jahr sich hinzusetzen und auch zu gucken, was sind meine Perspektiven, wo möchte ich mich weiterbilden, wie kann ich mich möglichst breit aufstellen, damit, wenn hier ein Projekt endet, ich dann vielleicht auch befähigt bin, bei was anderem zu arbeiten, um mich dann im Haus nochmal weiter zu bewerben. Das sind einfach so ganz viele Dinge, damit man auch einfach selbstwirksam bleibt, damit man ja auch einfach den Selbstwert davon loslöst, was vielleicht in irgendeiner Personalentscheidung dann am Ende entschieden und dir dann einfach in einem Briefkasten kommuniziert wird. Das ist unfassbar wichtig, und ich glaube, so diesen Hinweis, den können wir hier an der Stelle auch nochmal machen und kann ich vor allem aus eigener Erfahrung machen. Eine Gewerkschaft hilft auch in solchen Situationen. Die sind ansprechbar, die stellen eine Rechtsberatung auch für so etwas zur Verfügung, und sich da die richtige Gewerkschaft zu suchen, bei der man dann auch sich wohlfühlt und die vielleicht auch schon in anderen Verhandlungen, auch Tarifverhandlungen bewiesen hat, dass sie gerade für diese Belegschaft einfach gut aufgestellt ist, das kann sich auch auf jeden Fall lohnen.
Und wir alle wissen, es gibt nur eine Gewerkschaft, die hier in Frage kommt.
Welche, das könnt ihr selbst recherchieren, aber nein, es ist wirklich, es ist eine Gewerkschaft, Verbunde, Vernetzen. Wir unterschätzen im Alltag so, so häufig, was es bedeutet, wenn du jemanden in die Augen guckst und sagst, hey, ist gerade richtig scheiße, oder? Und dir auch jemand sagt, ja, ist so. Oder auch einfach jemand, der dir sagt, hey, du beschwerst dich übrigens in den letzten 3, 4, 5 Monaten nur noch über deinen Job und es ist gerade sowieso nicht so eine gute Stimmung im Unternehmen. Hast du vielleicht mal darüber nachgedacht, was anderes zu machen? Oder soll ich mal bei mir die Augen offen halten, ob es bei dir was gibt? Das habe ich auch mit vielen befreundeten KollegInnen und das ist einfach Gold wert.
Was ich auch mal gemacht habe, ich bin zu meinem Chef hin und habe gesagt, hey du, ich habe eine Bitte an dich. Ich weiß, ne, alles gerade eigentlich relativ safe, aber es gibt da so ein paar Dinge, ne, Geld, Haushalt vielleicht hier, da, egal, irgendwas, ist nicht ganz so auf der Höhe. Bitte, eine Bitte an dich, wenn du irgendwie da was mitkriegst, wenn du irgendwas hörst, was irgendwie auch meine Stelle betrifft, gib mir mal einen Ping. Gib mir einfach mal einen Ping und mir geht's dann einfach nur darum, dass ich dann, genau, es geht einfach nur darum, dass ich mich dann da dementsprechend auch vorbereiten kann, ne? Und ich glaube, das ist auch etwas, was man vielleicht von Chefs manchmal einfordern muss, auch wenn man es eigentlich nicht sollte, weil es eigentlich selbstverständlich ist. Aber wenn du einen coolen Chef hast, dann wird er das wahrscheinlich auch tun, ne? Weil er das wahrscheinlich dann schon auch nachvollziehen kann. Wir hoffen, ihr werdet diese Information nie brauchen.
Ich finde auch, diese Folge ist so ein bisschen so ein Toolkit geworden und so ein Werkzeugkasten für all das, wo wir einfach hoffen, dass niemand von euch, von uns da nochmal drin landet, weil es ist ein Scheißgefühl, es beschäftigt dich. Ich habe auch gerade in der Vorbereitung für die Folge hier gemerkt, das sitzt bei mir auch immer noch und es ist echt 3 Jahre her. Das ist schon ordentlich. Und ich glaube, Marlene hat es ja auch deutlich gemacht und auch die anderen beiden anonymisierten RedakteurInnen, die wir gehört haben. Das verlässt dich auch so schnell nicht mehr, gerade eben in dieser Phase. Deswegen, ja, Luca, in der Hoffnung, dass wir das nicht mehr brauchen, dass wir das niemals brauchen werden. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben.
Gehen wir rüber in unsere Rubrik. In unsere Rubrik. Die heißt die Rubrik. So, und wie ich sehe, in unserer Rubrik ist hier viel Leere. Also hier steht nichts. Müssen wir ehrlich mal sagen, ne? Ich habe mir überlegt, ja, was empfehle ich denn heute? Und ich habe aber, wirklich, ich habe die letzten 3 Wochen, ich glaube, ich habe nur den übelsten Schrott geguckt, wenn ich was geschaut habe, wirklich.
Und, dabei bin ich doch eigentlich die für Trash-TV zuständige Person hier, oder?
Das, ja, und wer... Weiß ich jetzt nicht, warum ihr das tun solltet, aber wer meiner Lebensgefährtin bei Be Real folgt, der würde auch sehen, dass ich die letzten 3 Wochen wirklich jeden Abend um 8.30 Uhr penne ich auf dem Sofa ein. Auch das ist echt neu.
So viel zum Thema jung und dynamisch, der Podcast den Nachwuchs in der Medienbranche. Sehr gut, Luca. Okay, Luca, ich mach dir einen Vorschlag. Wir nehmen uns jetzt kurz 10 Sekunden und denken nach. Wir machen heute, weil wie du siehst, ist auch meine Rubrik heute leer. Wir machen heute einen kleinen Rollentausch. Du nimmst dir jetzt 10 Sekunden Zeit und denkst an irgendein Gadget, an irgendeinen technischen Trick oder sonstiges, an irgendeine App, die dir in letzter Zeit das Leben ein bisschen erleichtert hat. Und ich nehme mir 10 Sekunden Zeit und ich denke an irgendetwas, was man sich gerne und gut und locker flockig angucken kann, was nicht das ist, was du gerade vorgelesen hast. Okay?
Ich habe was.
Ich habe auch was.
Echt jetzt?
Ja.
Geil, okay. Dann fange ich an?
Ja, du fängst an.
Okay, es gibt Karteikarten-Apps fürs Handy, mit denen man Dinge lernen kann. Also quasi, wo man sich, also wie so ein Karteikartenkästchen. Ja. Mhm. Und dann kann man quasi immer, das ist wie so bei Tinder, wenn man die Frage dann gewusst hat, swipet man nach rechts und sonst nach links. Und dann kann man halt die Fragen, die man nicht hat, also wie mit einem fucking Karteikasten. Jetzt bin ich nicht mehr in der Schule, aber ich lerne gerade für eine Prüfung. Und das hilft mir ungemein. Und ich glaube, das ist auch ziemlich geil für alle anderen Dinge, die man sich irgendwie aneignen will oder lernen will und so. Das ist wirklich, ich liege dann einfach abends im Bett und gehe nochmal meine Karteikarten durch. Alle, die falsch sind, die mache ich dann nochmal, bis alle richtig sind und dann schlafe ich.
Das ist mega. Es nimmt natürlich den Akt des Schreibens sozusagen weg, der ja auch nachweislich kognitiv dir dann vielleicht nochmal hilft. Aber wenn du das nicht brauchst,
ja.
Mega geil. Vor allem, wobei ich hab letztens in irgendeinem Video gesehen, dass jemand Karteikarten in der Handtasche an einen Ring gebunden hatte. Das fand ich aber auch sehr oldschool und sehr optimistisch, dass sie nicht dreckig werden und so weiter. Deswegen, ich mag das. Ich mag das sehr gerne.
Gibt's 1000 Anbieter von, ich habe jetzt eine, die kostenlos war und dann musste ich aber nach 20 Karten 5 Euro zahlen. Und dann gedacht, fuck, jetzt habe ich schon angefangen, jetzt zahle ich halt die scheiß 5 Euro, ihr Pisser.
Aha,
gut, mein Techniktipp der Woche.
Okay, gut. Und mein Watch-Tipp der, oder Lukas Watch-Tipp in Vertretung der Woche.
Ja, genau.
Die neue Staffel Raus aufs Land in der ARD-Mediathek. Es ist immer noch im Ansatz, hat vielleicht nicht mehr ganz den Charme wie noch in der ersten Staffel, aber das Schöne ist, in der neuesten Staffel kehren wir zurück zu einer Protagonistin aus der ersten. Und das finde ich sehr wholesome, diese Klammer, auch wenn es eine etwas traurige Geschichte ist. Raus aufs Land ist einfach eine Doku-Reihe, die Menschen dabei begleitet, wie sie ihre Koffer packen und raus aus der Stadt ziehen. Alle haben unterschiedliche Gründe, alle haben unterschiedliche Jobs, Ideen, Motivation und jedes Mal, wenn ich das gucke, beruhigt es mich zu sehen, weil es zum einen das Ganze ein bisschen entromantisiert und ich dadurch nicht selbst meine Koffer packe, um raus aufs Land zu ziehen. Das ist sehr praktisch. Und zum anderen tut es auch einfach ein bisschen dieses Fernweh positiv, würde ich sagen, verstärken. Weil es einfach zeigt, hey, selbst wenn du aktiv raus aufs Land ziehst, wo es nicht mehr all die Infrastruktur gibt, die es in meinem Fall in Frankfurt gibt und die ich sehr, sehr, sehr liebe, dann kannst du eine richtig schöne Zeit haben und dein Leben kann richtig, richtig voll sein, auf eine andere Art und Weise. Deswegen gerade jetzt mit Frühlingsgefühlen, raus aufs Land, immer noch sehr empfehlenswert.
Geil. Danke dir für diesen Watch-Tipp.
Gerne.
Und ich danke dir für diese Folge. Und
ich danke, danke dir.
Danke. Ja, ich
danke, dass wir das heute... Es ist eine harte Zeit, Luca. Kündigen wollen wir nicht.
Nee.
Aber trotzdem gut, dass wir darüber geredet haben, wann wir es müssen.
Ich brauche das Geld.
Und wie wir dafür aufgestellt sind. Vielleicht ist auch das, vielleicht das als allerletzter Survival-Tipp. Genügend Geld zur Seite legen, nach Möglichkeit natürlich, um kündigen zu können.
Ja, und dann ein Jahr Weltreise, irgendwie sowas.
Wenn ich schon einmal in meinem Leben hinbekomme, wie du einfach 3-4 Wochen am Ende des Jahres zu verreisen, dann hätte ich schon alles erreicht, was ich erreichen möchte.
Ich bin bald im Urlaub.
Habe
ich schon in unseren Kalender eingetragen.
Auch. Das haben wir noch nicht eingetragen. Und vielleicht müssten wir auch mal darüber nachdenken, wann dann die nächste Druckausgleich-Folge kommt. Ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen, weil wir es nochmal ankündigen werden. Und Luca, dass wir es überhaupt schaffen, mal in Urlaub zu fahren. Ich bin sehr, sehr stolz auf uns. Und
ja, du, ich kann mich da nicht beschweren, ehrlich gesagt.
Okay, ich korrigiere. Luca, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich es endlich schaffe, richtig in den Urlaub zu fahren. Vor allem für eine längere Zeit. Nicht so lange, wie du immer hier deine Endjahrespausen machst oder so. Aber für meine Verhältnisse ist es schon ein großer Fortschritt. Ich werde ein bisschen was davon vielleicht teilen. Entweder auf Social Media oder hier in der nächsten Podcast-Folge. We'll see. Und wir hören uns sowieso die Tage noch einmal.
Aber natürlich. Bis dahin.
Bis dann. Lern gut.
Danke.